Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, Entdeckertag.
Achtung, Achtung, LZ 129, wir rufen euch.
Hallo, hallo. Hier ist LZ 129 auf der Fahrt über Deutschland. Hier ist das Luftschiff Hindenburg und das Luftschiff Graf Zeppelin über der alten Hansestadt Hamburg.
Achtung, Achtung, ich bin Tim.
Und euer Radio ist nicht kaputt, weil es gerade so geknistert hat. Das war tatsächlich ein Funkgespräch, das vor 81 Jahren aufgezeichnet wurde. Geführt wurde es zwischen einem Sprecher vom Reichssender Hamburg, so hieß das Radio damals, und dem Kapitän des Zeppelins Hindenburg, der über der Stadt schwebte. Die Hindenburg, das war die größte Flugmaschine, die jemals gebaut wurde. Größer als jeder Airbus oder Jumbojet. 245 Meter lang, mehr als dreimal so lang wie ein Flugzeug heute und so hoch wie ein 14-stöckiges Haus. Die Passagiere, die saßen nicht so zusammengequetscht, sondern die konnten sich richtig schön durch schicke Räume bewegen und nachts gemütlich in Betten kuscheln. Als das Gespräch, in das wir gerade reingehört haben, mit der Hindenburg im Jahr 1936 aufgenommen wurde, ahnte niemand, dass es ein Jahr später den riesigen Zeppelin nicht mehr geben würde. Was passiert ist und wie das Reisen in dem Luftschiff war, das berichtet uns jetzt Kakadu-Reporter Nils Kaiser.
Fliegen mit dem Zeppelin. Fliegen mit dem Zeppelin.
Ein Zeppelin wie die Hindenburg sah aus wie eine riesige, am Himmel schwebende Zigarre. Er war eher mit einem Heißluftballon verwandt als mit einem Flugzeug.
Zeppelin ist ein aufgeblasener Luftballon, der in der Luft schwebt mit Wassergaszellen.
Innen ist ein Gestell aus Eisen und außenrum ist so eine Hülle, die ist ganz dünn.
Der ist so leicht, weil er Wassergaszellen hat und deswegen fliegt er auch hoch.
Mit Motoren wird ein Zeppelin angetrieben. Früher haben die auch Tests gemacht nach Tokio, nach New York. Die sind halt um die ganze Welt geflogen.
Das Wasserstoffgas, das sich in mehreren geschlossenen Zellen befand, sorgte dafür, dass der Zeppelin aufsteigen konnte, denn Wasserstoff ist leichter als Luft. Seit 1936 flogen die Zeppeline regelmäßig von Frankfurt aus nach Brasilien und in die USA. Der Frankfurter Flughafen hieß damals noch Flug- und Luftschiffhafen, denn er war sowohl für Flugzeuge als auch für Luftschiffe, die Zeppeline also gedacht. Die Luftschiffer und ihre Familien lebten in einer eigens für sie gebauten Siedlung am Rande des Flughafens in Zeppelinheim. Diesen Ort gibt es heute noch mit einem kleinen Zeppelin-Museum. Margot Jelius erklärt, wie so ein Luftschiff damals gestartet ist.
Es wurde ja von einer Haltemannschaft an Haltetauen festgehalten. Und wenn es jetzt losgefahren ist, dann hieß es Leinen los, dann haben unten alle losgelassen, dann ist das Luftschiff also nach oben geschwebt. Und erst wenn es ein paar Meter Höhe hatte, ich sag mal 50 Meter oder 70 Meter, und dann hieß es Motoren Start, und dann wurden die Motoren gestartet und dann haben diese Motoren das Luftschiff eigentlich nur durch die Luft geschoben.
Vier solche Motoren, die jeweils einen Propeller antrieben, hatte das Luftschiff Hindenburg. Sie hingen außen an dem zigarrenförmigen Körper, genauso wie die Führergondel. Von hier aus wurden die Steuerklappen am Ende des Zeppelins bedient, mit denen sich die Fahrtrichtung bestimmen ließ, links, rechts, aufwärts oder abwärts. Die Aufenthaltsräume für die Passagiere befanden sich im Inneren der Zigarre. Ein Zeppelin wurde also ganz ähnlich angetrieben und bewegt wie ein Schiff, das durchs Wasser fährt. Und deshalb sprach man auch nicht vom Zeppelin fliegen, sondern vom Zeppelin fahren. Dass der Zeppelin ansonsten eher einem Ballon glich als einem Flugzeug, sieht man auch an dem Material, mit dem er umhüllt war.
Ein Zeppelin hat umrum nur Stoff.
Ein dünner Baumwollstoff war das und der wurde dann also zwischen 3 und 5 Mal mit Lack gestrichen, damit es auch wasserabweisend war und der Baumwollstoff sich nicht vollgesaugt hat mit Wasser. Und deswegen konnte man nachher auch das Luftschiff, wie gesagt, ganz gut bewegen. Denn hätte sich der Stoff mit Wasser vollgesaugt, dann wäre es nach unten gesunken und wir hätten nicht mehr fahren können.
Der Schutzanstrich der Baumwollbahnen war außerdem mit Aluminiumpartikeln versehen, die die Sonnenstrahlen zurückwerfen sollten. Dadurch erhielt der Zeppelin seine typisch silberne Farbe. Benannt wurden die Zeppeline nach ihrem Erfinder.
Es war Graf Zeppelin, der war bei der Armee ein General und hat dann gedacht, viele haben Heißluftballons, er kann mit denen nicht so lange Strecken fliegen und da hat er halt sich so ein Luftschiff ausgedacht.
Mit 58 Jahren hat er angefangen, seinen Lebenstraum, einen lenkbaren Ballon zu bauen, hat er dann angefangen zu verwirklichen und er hat somit ein Luftschiff konzipiert, ein lenkbares Luftfahrzeug, so nennt sich das Teil, und hat als einziger, als erster auch ein festes Gerippe eingezeichnet.
Luftschiffe wurden damals auch in Frankreich und England gebaut. Aber die besondere Idee des Grafen Zeppelin war es, seine Luftschiffe mit einem starren Gerippe zu versehen, um das die Stoffbahnen gespannt wurden. Dieses Gerippe bestand aus Aluminium, aus Leichtmetall also, denn im Luftschiff musste alles möglichst leicht sein. Im Jahr 1900 stieg der erste Zeppelin in Friedrichshafen am Bodensee in die Luft. 1910 wurde der Passagierverkehr aufgenommen. Die Luftschiffe des Grafen Zeppelin waren so beliebt, dass für ihren Erfinder sogar ein eigener Marsch komponiert wurde, der Graf-Zeppelin-Marsch. Als 1914 der Erste Weltkrieg begann, wurden viele Zeppeline für die Kriegsführung gebaut. Sie konnten höher und weiter fliegen als die frühen Flugzeuge und sie konnten mehr transportieren. Andererseits boten sie aber auch eine große Angriffsfläche für feindliche Jagdbomber.
Da haben die einfach einen Zeppelin gebaut für den Weltkrieg, aber da haben die dann erst gesehen, dass der Zeppelin nicht so sicher ist, weil der ist ja Stoff und da können einfach andere draufschießen.
Als Kriegsluftschiffe bewährten sich die großen und schwerfälligen Zeppeline also nicht. Erst einige Jahre nach dem Krieg kamen sie dann überhaupt erst wieder in Mode. Graf Zeppelin war inzwischen gestorben und seine engsten Mitarbeiter hatten die Leitung des Unternehmens übernommen. 1928 wurde der bis dahin größte Zeppelin gebaut, der Graf Zeppelin. 1936 entstand die noch größere Hindenburg. Elisabeth Kötter hat lange das Zeppelin-Museum in Zeppelinheim geleitet. Ihr Vater gehörte noch zu den Luftschiffkonstrukteuren. Als sie 6 Jahre alt war, ist Elisabeth Kötter zum ersten Mal mit einem Zeppelin gefahren. Das war immer wieder aufregend, denn im Gegensatz zu Flugzeugen, die mehrere Kilometer hoch über der Erde durch den Himmel sausen, schwebten die Zeppeline gerade einmal in einer Höhe von 300 Metern.
Also sie konnten da beim offenen Fenster rausschauen und haben unten auf dem Boden aber jeden Hund nicht nur gesehen, sie haben ihn auch gehört. Und der hat natürlich gebellt. Sie hatten alles zum Greifen nahe.
Das Geschehen am Boden ließ sich auch deshalb gut verfolgen, weil so ein Luftschiff nicht gerade superschnell war. Zwischen 90 und 130 Stundenkilometern hat ein Zeppelin geschafft. Je nachdem, wie viel Rückenwind er hatte. Deswegen konnte man auch nie so ganz genau sagen, wann er ankommt. Das war immer vom Wetter und von den Windverhältnissen abhängig. Viele tolle Erlebnisse aber müssen die Luftschifffahrer damals gehabt haben. In der Sahara konnten sie Kamelkarawanen aus nächster Nähe zuwinken. Auf dem Ozean beobachteten sie Wale und andere Meerestiere. Und auch mit den Ozeandampfern gab es lustige Erlebnisse, wie Elisabeth Kötter zu berichten weiß.
Dann haben die Schiffe das Luftschiff angefunkt. Unsere Passagiere haben das mitgekriegt, dass sie in der Nähe sind, also wie wäre ein Abstecher über unser Schiff. Da ist das Luftschiff dann zu diesem Schiff hin. Die haben dann also irgendwelche Dinge ausgetauscht. Der Seedampfer, der hat ein Netz voll Sekt draufgeschickt und das Luftschiff hat irgendwas anderes im Netz abgegeben. Und dann hieß es, ja, wie wäre denn mal ein Wettrennen? Sowas wurde alles gemacht, es war also alles möglich.
Musik Aufregend waren die Luftschiffe aber auch für die Menschen am Boden.
Wenn also das Luftschiff kam, man hat das tiefe Brummen der Motoren vernommen und dann sind die Leute auf die Straßen gelaufen und haben gewunken mit allem, was sie hatten, Betttücher, Handtücher, was weiß ich, Tischtücher und haben sich gefreut und haben das Luftschiff gesehen. Und mir hat also ein alter Herr erzählt, dass es sogar das Luftschiff dann noch mal eine kleine Runde über die Innenstadt gedreht hat und ist dann erst Richtung Flughafen. Die Kinder sind durch den Stadtwald geradelt, um ja da zu sein, wenn das Luftschiff gelandet ist.
Im Luftschiff selbst war es übrigens absolut ruhig. Die Motoren konnte man nur von außen hören. Ilse Hannes Schmidt wurde 1916 geboren. Sie erinnert sich noch sehr gut, wie sie als Kind einmal einen Zeppelin am Himmel vorbeifahren sah.
Wir gingen aufs Dach, um gut sehen zu können. Das war schon mal ein Erlebnis. Und dann hörten wir ganz von Ferne so ein Brummen. So ähnlich, wie man es jetzt noch hört, wenn so ein ganz kleines Reklameding kommt. Aber das war von ganz weit hört, hörte man das Brummen. Und das wurde stärker und stärker. Und dann kam dieses Ungetüm und schwebte in der Luft.
Achtung, Achtung, LZ-129, darf ich euch einen Augenblick unterbrechen? Nun steht ihr genau über dem Hamburger Hafen. Vom Hamburger Hafen, diesem Welthafen der Welt, grüßen euch sämtliche Schiffe mit ihren Signalen. Und die Scheinwerfer strahlen euch an. Das ist der Gruß des Welthafens Hamburg. Er grüßt LZ-129 und Graf Zeppelin.
Hier ist das Luftschiff Hindenburg über Hamburg. Bis zu uns herauf drängt deutlich der Gruß von den Schiffen. Und wir sehen über das Hafenbild die Hamburger Hafenanlagen.
Fliegen mit dem Zeppelin. Fliegen mit dem Zeppelin. Über die Wolken, irgendwohin, fliegen mit dem Zeppelin.
Als die Zeppeline 1936 den Passagierverkehr nach Nord- und Südamerika aufnahmen, boten sie die schnellste Möglichkeit für eine Atlantiküberquerung. Nach New York fuhr ein Zeppelin in 2,5 Tagen. Der Schnelldampfer benötigte 6. 12 Tage brauchte der Dampfer von Hamburg nach Rio de Janeiro in Brasilien. Der Zeppelin schaffte das in 3,5 Tagen. Passagierflugzeuge gab es auf diesen Strecken damals noch gar nicht. Und wenn es sie gegeben hätte, dann wären die Zeppeline immer noch viel bequemer gewesen.
Zum Beispiel bei der Hindenburg gibt es ganz viele Räume, zum Beispiel einen Raucherraum, Kabinen mit warm und kaltem Wasser, ziemlich viel gibt es da also.
Die haben sehr viele Zimmer über 2 Stöcke verteilt.
Die Zeppeline waren früher auch mit nicht so normalen Sitzen ausgestattet, sondern mit richtigen Sesseln waren die ausgestattet.
Aller erdenkliche Komfort wurde den Zeppelin-Passagieren geboten. Davon haben später auch die Besatzungsmitglieder der Hindenburg in Interviews noch berichtet.
Da hatten wir unter anderem 4 Köche an Bord, also Küchenchef mit 3 Köchen. Ein Konditor, der nachts auch gleich Brötchen gebacken hat, dass man morgens früh warme Brötchen zum Frühstück bekommen hat. Und von Besten musste das Beste geliefert werden.
Es gab auf dem Zeppelin einen Rauchsalon, es gab einen Musiksalon, ein Flügel war an Bord. Es gab eine Bar dort, also es war...
Man konnte sich auf den Wandelgängen ergehen und genau wie auf einem Dampfer hatte man alles zu seiner Bequemlichkeit, was das Flugzeug nicht bieten kann.
Für all diesen Luxus musste man aber auch teuer bezahlen. 1000 Reichsmark kostete damals eine Fahrt von Frankfurt nach New York, heute wären das mehrere 1000 Euro. Aber dafür bekam man einen Komfort, den selbst heute kein Flugzeug leisten kann.
Das ist der Unterschied, dass eben das wunderschöne, bequeme Reisen war. Im Luftschiff ist man gereist und im Flugzeug wird man eben befördert.
In einem Flugzeug kann man jetzt auch nicht einfach aufstehen und da rumlaufen. Im Zeppelin kann man die ganze Zeit rumlaufen.
Zeppeline sind auch besser, weil sie nicht so schnell fahren. Wenn man da rausguckt, dann wird einem nicht so leicht schwindelig wie bei Flugzeugen.
Lange Zeit sah es so aus, als könnten Zeppeline und Flugzeuge nebeneinander bestehen. Die Zeppeline galten auch als besonders sicher. Nie war ein Passagier zu Schaden gekommen. Dann aber geschah das, womit niemand gerechnet hatte. Am 6. Mai 1937 soll die Hindenburg in Lakehurst, dem Luftschiffhafen in der Nähe von New York, landen. Zum ersten Mal in jenem Jahr. Deshalb ist auch der Reporter Herbert Morrison gekommen, der für eine amerikanische Rundfunkstation von dem Ereignis berichten soll.
Das Schiff schwebt majestätisch auf uns zu wie eine große Feder. Nun steht es fast still. Man hat Seile aus der Spitze des Schiffs fallen lassen. Der Wind frischt wieder ein wenig auf. Die hinteren Motoren halten es gerade genug, um es nicht... Es ist in Flammen aufgegangen. Bringt es zum Starten, bringt es zum Starten. Es bricht, es bricht. Es bricht auseinander, schrecklich. Oh mein Gott, geht aus dem Weg. Es geht in Flammen auf. Es fällt auf die Landebahn und die ganzen Leute dazwischen. Es ist schrecklich. Das ist die furchtbarste aller furchtbaren Katastrophen auf der Welt. 400, 500 Fuß hoch in den Himmel. Ein schrecklicher Flammensturm, meine Damen und Herren. Der Rauch und die Flammen, alle Menschenleben.
Kurz vor der Landung geht die Hindenburg in Flammen auf und stürzt brennend zu Boden. Wie konnte das passieren?
Hindenburg hat eine zu scharfe Wende angeblich gemacht, dann ist ein Drahtseil gerissen und hat ein Leck in die Wasserstoffzellen geschlagen. Und haben die Seile abgelassen und haben die sich elektrostatisch aufgeladen und haben einen Funken erzeugt.
Dadurch ist der Wasserstoff entfacht worden und das Feuer hat sich dann durch die anderen Abteilungen vom Wasserstoff gefressen.
Direkt vor der Ankunft der Hindenburg hatte es in Lakehurst ein Gewitter gegeben. Deshalb wurden die Haltetaue der Hindenburg, als sie den Boden berührten, elektrisch aufgeladen. An und für sich nichts Schlimmes, wenn der Kapitän des Luftschiffes es nicht so eilig gehabt hätte. Die Hindenburg sollte nämlich am selben Tag noch nach Deutschland zurückfahren und war bereits verspätet. Bei dem übereilten Landemanöver riss eines der Verstrebungsseile, mit dem die Stoffverkleidung des Zeppelins am Gerippe befestigt war. Das Seil schlug ein Loch in eine der Wasserstoffzellen und das leicht entzündliche Gas trat aus. Jetzt musste nur noch ein Funke von den aufgeladenen Haltetauen überspringen und die Hindenburg brannte lichterloh. Auch wenn es einige andere Vermutungen über die Unfallursache gibt, diese ist nach wie vor die wahrscheinlichste.
Erst ist die so gekippt, dann ist die erst mit dem Vorderteil aufgekommen und dann wollten die Menschen, die hat ja erst am Vorderteil gebrannt, wollten die noch mit dem Hinterteil noch gerade so festhalten, aber dann hat das Hinterteil angefangen zu brennen
und das Gestell ist dann auch beim Absturz verglüht.
Von den 96 Menschen an Bord werden viele hinausgeschleudert. Es gibt 35 Tote. Einige Besatzungsmitglieder, die sich in der Führergondel befanden, haben später erzählt, wie sie den Absturz erlebten.
Dann bemerkte ich ungefähr bei 60 Meter Höhe einen leichten Ruck im Schiff. Und im gleichen Augenblick konnten wir alle, die an der Gondel waren, beobachten, dass über uns rot wurde und immer rotglühender wurde. Und dass das Schiff hinten ganz plötzlich sehr, sehr wegsackte. Und da war uns allen klar, dass das brannte. Alles purzelte ja nach hinten.
Zuerst stieß das Heck auf und danach schiebt sich dann das ganze Gerippe ineinander und mein Motorengondel prallte dann auch auf.
Und als dann die Vierergondel unten ausschlug, sprangen wir raus.
Ich fiel auf weichen, sandigen Boden und konnte mich nach dem Absturz wieder erheben und versuchte zu rennen, was ich eben noch konnte. Aber das war schon ein bisschen schwierig, also kam mir vor, als ob ich einen Albtraum erlebe.
Nach dem Unglück von Lakehurst beschließt man, die Zeppeline zukünftig nicht mehr mit Wasserstoff zu betreiben, sondern mit dem nicht brennbaren Helium. Aber dieses Gas gibt es nur in den USA und die Amerikaner verkaufen es den deutschen Zeppelinbetreibern nicht. Erstens, weil das Gas selten und wertvoll ist. Zweitens, weil in Deutschland zu dieser Zeit bereits die Nationalsozialisten regieren, denen schon damals niemand wirklich traut. Zu Recht. 1939 zetteln sie den Zweiten Weltkrieg an. Zeppeline können sie nun selbst nicht mehr gebrauchen, denn die hatten sich ja schon im Ersten Weltkrieg als kriegsuntauglich erwiesen. Die beiden letzten Zeppeline werden verschrottet, die Zeppelinhallen auf dem Frankfurter Flughafen gesprengt. das Kapitel Luftschifffahrt, ist zu Ende. Nur in der Luftschifferstadt Zeppelinheim hat man wohl noch auf eine Zukunft gehofft.
Die Luftschiffer, die haben einfach gedacht, nach dem Krieg geht es weiter. Aber in der Zwischenzeit war ja auch die Entwicklung durch die Flugzeuge so weit fortgeschritten, dass man einfach gesagt hat, das lohnt sich nicht mehr.
Ganz vorbei ist es aber mit den Zeppelinen doch noch nicht. Es gibt sie inzwischen wieder. Die kleinen Reklame-Zeppeline, die wohl jeder schon einmal gesehen hat, die sind aber streng genommen gar keine Zeppeline. Sie sehen zwar so aus, haben aber einen ganz anderen Antrieb. Der erste echte neue Zeppelin wurde im Jahr 2000 gebaut. Gedacht ist er für Ausflugsfahrten.
Zeppelin NT, das ist der neue aus Friedrichshafen. Der kann bis zu 90 Stundenkilometer fahren und 12 Passagiere aufnehmen.
Und natürlich fährt der neue Zeppelin jetzt auch mit Helium.
Ich würde auch gerne mal mit einem Zeppelin fahren.
Also wenn es die Hindenburg noch gäbe, würde ich sehr gerne noch mal damit fliegen.
Schiffe, die durch die Luft gleiten. Vor 80 Jahren endete die große Zeit der Zeppeline mit dem Absturz der Hindenburg. Nils Kaiser hat uns von der größten Flugmaschine aller Zeiten berichtet. Das war der Kakadu-Entdeckertag. Langsam gleiten wir ins Wochenende. Am Sonntag bekommt es dann Henry in unserem Hörspiel auch mit einem Besucher aus der Vergangenheit zu tun. Das heißt, erst einmal macht er am Strand eine aufregende Entdeckung. Ein seltsames, rundes Etwas liegt da.
Vielleicht eine Kanonenkugel, die ein Piratenschiff abgefeuert hat. Aber Kanonenkugeln sind aus Eisen. Das da fühlt sich irgendwie anders an. Ja, wie ein Ei.
Henry ist sich sicher, dass er ein versteinertes Dinosaurier-Ei gefunden hat. Mit Dinos kennt er sich nämlich aus. Er nimmt das Ding mit nach Hause und schon bald ereignen sich dort seltsame Dinge. Und Dinosaurier gibt es doch, heißt das Hörspiel, was am Sonntag um kurz nach 8 hier beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur kommt. Und vorher starten wir mit der Frühaufsteher-Ausgabe gemeinsam um 7:30 in den Tag. Jetzt geht es hier gleich mit dem Musikmagazin Tonart weiter. Ich bin Tim und Sonntag wieder drin.
Hallo?
Hallo Kakadu.
Nanu, du bist ja ganz außer Atem, Tiger. Warst du etwa laufen?
Ja, ich muss mich erst mal setzen.
Du, das finde ich ganz toll von dir.
Ja, ich auch. Man muss sich eben kümmern. Von nichts kommt nichts.
Richtig tapfer, Tiger. Bei dem Wetter.
Ja, aber es musste sein.
Ich nehme an, du versuchst mal wieder abzunehmen?
Was? Nein, ich musste rennen, weil der Bäcker sonst zugemacht hätte. Willst du auch ein Stück Kuchen?